Dann sind wir spazieren gegangen im Dunkeln. Er wollte mich sofort küssen. Er wollte mir sofort unter mein Hemd. Der war nie länger als eine halbe oder eine Stunde da. Danach hat er sich ewig die Hände gewaschen. Ich musste immer mit Meridol den Mund ausspülen. Und dann ist er wieder gegangen. Der Kontakt war dann immer merkwürdig, also die Kontaktaufnahme, dass er sich zum Beispiel verwählt hat und mich auf einmal wieder in der Leitung hatte. Ich muss dir was beichten. Ich war 6 Jahre tatsächlich die ganze Zeit mit einer Frau zusammen, fest zusammen. Dann wollte er Probe wohnen. Unbedingt, dass ich mal bei ihm 2 Wochen einziehe. Also wir wollten das dann 3 Wochen später machen. Dann hat er noch so ein Körbchen gekauft für Kosmetik. Da habe ich meine Sachen reingelegt und als ich das nächste Mal da war, waren meine Sachen raus und er hat seine. Und auch, er hat ja so ein Bett für 2 Leute. Mein Bettzeug hat er immer wieder in den Schrank verfrachtet. Das war ein langes Wochenende, Donnerstag, ich konnte es gar nicht fassen. Habe ich dann tatsächlich den Schlüssel gekriegt? Mein Herz ging auf, es geht einen Schritt weiter. An dem Wochenende haben wir dann das Haus geputzt. Ich habe den Garten schön gemacht, von meinem Geld alles bezahlt, dekoriert. Und dann war Sonntagabend und er sagte, jetzt will ich aber den Schlüssel wieder haben. Er hatte im Vorfeld schon mal gesagt, dass er für jede seiner Beziehungen oder Affären eine Männernummer im Telefon hat, also eine Telefonnummer mit Männername. Und auch in diesem Urlaub rief dann jemand an mit männlichen Namen. Und er hat es durchklingeln lassen und guckte mich nur an.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dies ist inzwischen die 20. Geschichte, die ich in diesem Podcast teilen darf und ich freue mich sehr darüber. Und genauso freue ich mich über jede Nachricht, jedes Feedback, jede Bewertung, jedes Abo. Falls du also den Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du das direkt jetzt nachholen. Jeden zweiten Sonntag erscheint eine neue Folge und mit der Glocke verpasst du künftig keine einzige mehr davon. Und du hilfst dabei, dass der Podcast sichtbarer wird und mehr Betroffene erreicht. Ihr wisst, ich begleite Menschen auf ihrem Weg aus destruktiven Beziehungsmustern. Es geht manchmal darum, einen ersten Trennungsschritt vorzubereiten. In anderen Beratungen stehen die Auswirkungen im Vordergrund, das Selbstwertgefühl wieder zu entdecken, emotionale Freiheit zu gewinnen etc. Viele Anliegen drehen sich aber auch um Strategien, das eigene Verhalten zu verändern, emotionale Reaktionen zu verstehen oder gemeinsam mit dem Partner einen neuen Umgang zu finden. Ich empfinde das wirklich als Privileg, diese Wege begleiten zu dürfen und ich danke allen, die mir bereits ihr Vertrauen geschenkt haben. Kürzlich bekam ich einen Kommentar zu einer Podcast-Folge, in der eine Erzählerin sehr geweint hat und die Person hätte von mir als Coach eine andere Reaktion erwartet. Erst einmal vielen Dank, dass du zugehört hast und dass du mir geschrieben hast. Solche Rückmeldungen sind wahnsinnig wertvoll für mich. Ich möchte kurz schildern, wie ich selbst das sehe. Denn gerade Frauen hören häufig, dass sie weniger emotional sein, sich schneller beruhigen, nicht alles so ernst nehmen oder sich mehr anpassen sollen. Ich bin mir sicher, das kennen ganz viele von euch, die jetzt hier zuhören. Und schreibt mir doch gerne einmal hier in die Kommentare, was euch da an Sätzen schon begegnet ist, mit denen ihr ruhig gestellt werden solltet. Gefühle, auch die, die wir als negativ empfinden, sind eine ganz normale und vor allem extrem wichtige Funktion unseres Körpers. Gefühle zeigen uns an, dass wir uns abgrenzen wollen, dass Bedürfnisse nicht befriedigt wurden, dass wir fliehen wollen oder uns zu jemandem hingezogen fühlen. Sie zeigen, dass wir Abstand wünschen oder mehr Nähe wollen. Gefühle sind aber nicht dazu da, möglichst schnell reguliert und weggemacht zu werden. Gefühle dürfen ihren Raum haben und wenn wir sie zulassen und uns mit ihnen beschäftigen, wenn wir zuhören, was sie uns sagen wollen, sie wertschätzen und ihnen folgen, dann werden wir ein erfüllteres Leben führen und wir werden bemerken, dass Emotionen mit der Zeit von ganz alleine abflachen. Der Podcast ist keine Coaching-Sitzung, das möchte ich auch noch einmal dazu sagen. Im Podcast bekommen die Geschichten der Betroffenen Raum. Raum, den ich so selten wie möglich zu unterbrechen versuche. Den Raum, den diese bisher oft ungehörten Geschichten verdienen, den bekommen sie hier. Und im Vorfeld bespreche ich mit den Podcast-Gästen immer, wie sie mit Emotionen umgehen möchten, wenn sie auftreten. Manche bitten mich, die Aufnahme zu pausieren oder die starken emotionalen Reaktionen vor der Veröffentlichung rauszuschneiden. Manche stört das wiederum gar nicht und sie denken, dass durch diese hörbaren Emotionen ihre Geschichte authentischer wird. Andere möchten eine Pause machen und in dieser Pause mit mir sprechen. Manche haben zur Aufnahme auch eine gute Freundin dabei, die ihnen die Hand hält. All diese Dinge passieren hinter den Kulissen, ohne dass ihr sie hören könnt. Wer meinen Trost im Rahmen der Aufnahme wünscht, wird ihn jederzeit bekommen. Die Entscheidung, ob eine Träne geweint oder ob sie getrocknet werden soll, treffe niemals ich, sondern immer die Person, die mir gegenüber sitzt. Nun aber zurück zum Podcast und zur heutigen Geschichte, die uns Mona erzählen wird. Wie immer gilt, die Betroffenen und die weiteren Personen der Geschichte bleiben anonym. Immer und ohne Ausnahme. Die Betroffenen haben genug Leid erfahren und sollen nicht in der Sorge leben müssen, dass die Personen, über die sie hier berichten, einen Rachefeldzug beginnen oder sie vor Gericht zerren. Die Anonymisierung dient also dem Schutz meiner Podcast-Gäste und nicht dem Schutz derjenigen, über die wir sprechen. Im Anschluss an Monas Geschichte bekommt ihr wie immer eine Einordnung des Gehörten, wie sich die Mechanismen toxischer Beziehungen auf die Betroffenen auswirken und warum trotz aller Klarheit die Trennung oft so schwer fällt. Mona, dann vielen Dank, dass du hier bist, dass du bereit bist, deine Geschichte im Podcast zu teilen. Das freut mich sehr, das ist auch sehr mutig von dir. Magst du zu Beginn einmal mit den Zuhörenden teilen, warum du dich dafür entschieden hast?
Ja, ich habe ja auch schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Mann und ich habe deinen Podcast gehört und habe mir gedacht, dass je mehr Leute sich an diesem Podcast beteiligen, dass man etwas weitergeben kann von der eigenen Erfahrung, was einem geholfen hat, was einem nicht geholfen hat. Deswegen bin ich hier.
Ja, prima. Vielen Dank, Mona. Dann lass uns doch damit einmal starten, wie bei euch alles angefangen hat. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr zusammengekommen?
Ja, ich hatte damals eine Anzeige in unserer Stadtzeitschrift und habe jemanden gesucht, nur zum Schreiben. Also ich wollte einen Mann nicht kennenlernen, ich wollte nur schreiben. Darauf hat er sich gemeldet und wir haben lange, lange Zeit geschrieben. Und er hat unglaublich toll geschrieben. Also poetisch, er hat Gedichte, völlig fehlerfrei. Und ich habe mir da ein Bild gemacht von einem Mann, der wirklich irgendwo perfekt ist, der Traummann. In der Zeit hatte ich eine andere Beziehung, bin so ein bisschen gestalkt worden, hatte den einen Abend Angst und dann sagte er, ich komme zu dir, ich beschütze dich. Daraufhin habe ich mich mit ihm getroffen. Und er war ganz anders, schon von seinem Ausdruck her war er sehr flapsig, also gar nicht mehr so, wie er geschrieben hat. Das ist mir da schon aufgefallen, dass das ein bisschen merkwürdig war. Dann sind wir spazieren gegangen im Dunkeln, er wollte mich sofort küssen, er wollte mir sofort unter mein Hemd, also das ging alles ein bisschen zu schnell. Da habe ich ihm auch eine Bremse gesetzt und er sagt, er wäre eigentlich Gentleman, aber ich hätte ihn so fasziniert und so haben wir uns dann erstmal getrennt. Und das war das erste Kennenlernen.
Mhm. Wie lange hattet ihr bis zu diesem Zeitpunkt miteinander geschrieben?
Oh, bestimmt 2-3 Monate. Und auch intensiv.
Briefe oder?
E-Mails.
E-Mails, ah ja. Mhm. Mhm.
Genau.
Und wie ging es dann weiter, Mona?
Ja, es wurde sehr merkwürdig. Er hat sich dann manchmal wochenlang gar nicht gemeldet. Dann war er aber wieder da und ganz intensiv. Und wollte sich halt immer mit mir treffen. Und dann hat er gesagt, er käme gleich vorbei. Und dann kam er aber nicht. Und ich habe ihn dann angetextet, wo er bleibt. Und er sagt, das war doch nur ein Scherz. Und es fing an, merkwürdig zu werden alles. Aber zwischendurch war es auch ganz intensiv. Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs dann und sind spazieren gegangen und das lief wirklich von 2017 bis letztes Jahr, dass es auch manchmal 2 Jahre kein Kontakt war und der Kontakt war dann immer merkwürdig, also die Kontaktaufnahme, dass er sich zum Beispiel verwählt hat und mich auf einmal wieder in der Leitung hatte. Und dann haben wir uns wieder getroffen und es war so ein Hin und Her, er war immer wieder da, aber halt nur, wenn er wollte, wenn ich irgendwie was gesagt hat, kam er nicht. Und das war alles schon auffallend und quälend, ja, diese Jahre.
Das heißt, das war auch sehr unzuverlässig für dich. Du konntest überhaupt nicht steuern, wann ihr im Kontakt seid und wann nicht.
Ganz genau. Das war mega unzuverlässig. Er hat das gesagt, er hat dann auch gesagt, ich muss dich irgendwann heiraten und du bist so toll und mega Komplimente gemacht. Ne? Die tollste Frau der Welt, der beste Sex der Welt, hätte er noch nie so erlebt. Und immer so Superlative, damals schon. Und im Vorfeld, er, also vorher, wir sind intim geworden immer. Und im Vorfeld hat er sich unglaublich bemüht. Also wirklich der Traummann, gestreichelt, geküsst, Komplimente gemacht. Und es wirkte wirklich, also ich habe Empathie. Und es wirkte wirklich echt und authentisch. Deswegen habe ich mich auch immer wieder gefreut, wenn er kam. Aber es war wirklich so eine halbe Stunde Terrine. Der war nie länger als eine halbe oder eine Stunde da. Und danach hat er sich ewig die Hände gewaschen. Ja, ich musste immer mit Meridol den Mund ausspülen. Und dann ist er wieder gegangen. Also es war diese Hygiene, wo ich auch gesagt habe, irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Dass er dermaßen immer so extrem auf Hygiene war. Das war gruselig.
Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, da waren diese E-Mails, diese Poetik, die Gedichte. Und dann kommt da jemand, mit dem du dich da triffst, der dann ganz anders auf dich wirkt, der flapsig ist, der ja offenbar all das, was er in den E-Mails suggeriert hat, auch gar nicht einhalten kann. Und es geht aber trotzdem weiter, ihr trefft euch, ihr werdet intim. Hat dich das gar nicht dann gestört, dass er so anders war, als du dachtest?
Das hat mich sehr gestört. Ich habe ihm immer gesagt, das ist wie Cyrano de Bergerac, dass irgendjemand anders für ihn schreibt. Weil ich habe dieses Bild nie zusammengebracht. Es war dann auch so, dass ich zwischendurch gesagt habe, ich treffe mich nicht mehr mit dir. Er hat mir dann geschrieben, ich vermisse dich, ich will dich unbedingt sehen. Und dann hat er 3 Wochen gekämpft, bis ich dann gesagt habe, okay, wir gehen jetzt ins Café und trinken uns einen Kaffee. Und dann kam er vorbei und man hat ja jetzt eine Erwartung. Nach 3 Wochen Kampf treffe ich mich mit ihm. Und bin runtergegangen, als er geklingelt hat. Und er sagte, ich habe aber nicht viel Zeit, ich habe gleich noch einen Termin. Das konnte ich überhaupt nie begreifen. Ein anderes Mal war das auch, wo ich dann auch wieder geschafft habe, mich von ihm zu lösen. Und er hat da auch wieder gekämpft und wirklich mit diesen schönen Worten per Mail. Und auch wieder, ich habe was Schönes für dich gekauft, was ganz Tolles habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. Und noch ein letztes Mal, ich muss dir was erklären. Und dann habe ich mich auch wieder darauf eingelassen. Und dann holte er aus seiner Tasche so ein Blechherz, wie so ein Karnevalsorden, an so einem roten Band, also so ein richtig, ich habe geguckt im Internet, 6 € Blechherz und drückt mir das in der Hand und denkt sich, ich freue mich darüber. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast doch sonst so einen exquisiten Geschmack. Und dann sagte er, exquisit ist mir für dich zu teuer.
Oh, das ist ja schon eine sehr deutliche Abwertung.
Ja, ja. Und er hat so lange gekämpft, mich zu treffen. Und dann kommt so ein Spruch daraus.
Und dann ging das aber immer wieder so weiter. Also es gab diese Abwertungen. Ich finde auch die Meridol-Sache und das Händewaschen, das ist ja auch eine ganz, ganz deutliche Abwertung. Und trotzdem hat er es immer wieder geschafft, dass du einwilligst, dass du dich mit ihm triffst und dass du intim mit ihm wirst.
Ja.
Was hat das ausgelöst? Kannst du das sagen, was du in ihm da gesehen hast oder dir erhofft hast?
Das verstehe ich bis heute ja selber nicht so ganz genau. Er war halt wirklich irgendwo so ein bisschen niedlich. Er hat gelispelt, er hat manche Wörter falsch ausgesprochen. Es war so ein bisschen vielleicht bei mir auch so Beschützerinstinkt. Und so, wenn er ankam, hat er sich wirklich gut verkauft. Der war so charmant. Nur wenn wir dann fertig waren, dann war er ekelhaft. Also dann kamen auch so gemeine Sachen, ob er Unterwäsche von mir als Trophäe mitnehmen könnte und sowas. Und da war ich dann schon immer fassungslos und habe mir dann auch immer gesagt, das machst du jetzt nicht mehr. Ich habe dann abends da gelegen und so Briefe an meine beste Freundin, also das wäre ich selbst die beste Freundin, geschrieben. Der Typ ist nichts für dich, er nutzt dich aus für seine Vorteile und habe das alles geschrieben, mach die Augen auf, tu es nicht. Aber das lief wirklich über so viele Jahre und er hat es immer wieder geschafft. Er hat es immer wieder geschafft. Ich habe E-Mails gelesen, die ich an ihn geschrieben habe, die ganz deutlich mein Bewusstsein widerspiegeln, dass ich das alles wusste, was da läuft. Und trotzdem, ich kann es nicht verstehen, bis heute nicht.
Das heißt aber auch, ihr wart in dieser Zeit kein Paar, sondern ihr habt euch immer mal wieder getroffen.
Richtig.
Und in der Zwischenzeit, wenn er da für Wochen verschwunden war, wusstest du auch nicht, was er gemacht hat. Wie ist es denn dann passiert, dass ihr dann doch ein Paar geworden seid, Mona?
Ich war mit meinem Schwager im Urlaub, letztes Jahr im Oktober. Und wir waren in einem Hotel, wo es keinen Handyempfang gab. Und war auch die Werben damit eben, sie haben hier ihre Ruhe, wir haben keinen Handyempfang. Und daraufhin, wir hatten uns abends zum Abendessen gesetzt, mein Schwager und ich, und haben über meine Beziehungserfahrungen gesprochen. Und ich habe halt viele problematische Beziehungen gehabt, war mit einem Borderliner verheiratet und mit einem Asperger mal zusammen, also ich kenne mich da aus. Und er sagte, mein Schwager sagte dann zu mir, bevor wir uns verabschiedet haben zur Nacht, du lernst aber auch seltsame Leute kennen. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, dann blinkte das Handy und dann war eine Nachricht, du bist aber auch seltsam, von einer unbekannten Nummer. Ich bin sofort zu meinem Schwager gegangen und was ist das? Wie kann das passieren? Hier ist kein Handyempfang. Ich habe sofort zurückgeschrieben, wer bist du? Ging aber nicht raus. Und wir sind noch durchs Tal gegangen, haben Empfang gesucht, ging aber nicht. Erst am nächsten Tag auf dem Berg kam dann eine Antwort und da war das wieder der Ex, also dieser Mensch, mit dem ich da so lange Jahre mein Schicksal teilte quasi. Und
du bist aber auch seltsam. Hört sich ja an, als hätte er diese Unterhaltung belauscht.
Ganz genau. Ganz genau so hörte sich das an für uns beide, für meinen Schwager und mich. Es war das Letzte, was ich ihm damals geschrieben habe, dem Menschen, dass er mir zu seltsam ist, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben will, weil er mir zu seltsam ist. Das ist aber Monate vorher gewesen. Deswegen habe ich das gar nicht mehr in Zusammenhang gebracht mit dem, du bist aber auch seltsam. Und das war in dem Moment schon gruselig. Ja, dann hatten wir eben kurz per WhatsApp Kontakt, weil ich im Urlaub war. Und dann schrieb er mir halt immer wieder, ich muss dich treffen, ich muss dir unbedingt was erklären. Das kannte ich ja schon. Und ich habe gesagt, nee, ich mache es jetzt einfach nicht mehr. Dann stand er irgendwann vor der Tür und sagte mir, ich muss dir was beichten. Ich war 6 Jahre tatsächlich die ganze Zeit mit einer Frau zusammen, fest zusammen.
Während er sich mit dir getroffen hat, während er dir diese E-Mails geschickt hat.
Ganz genau.
Immer mal wieder auftauchte und dazwischen abgetaucht war.
Da hatte er eine feste Beziehung. Er war mit ihr in Urlaub. Er hat ja immer geschrieben, ich bin da, ich bin in Nordanei, ich bin auf Malta. Und er war die ganze Zeit mit dieser Frau unterwegs. Dann hat er mir halt gesagt, dass er die ganzen Jahre mit dieser Frau zusammen war. Und ich sagte, ja, dann ist das für mich sowieso gestorben. Ich lasse mich jetzt nicht mit einem liierten Mann ein. 2 Tage später kam er zu mir und sagte mir, er hätte sich von seiner Freundin getrennt. Er hätte viel zu lange gewartet und wollte jetzt mit mir zusammen sein. Und hat dann noch gesagt, was er mir alles angetan hätte. Er hat sich wie ein Schwein benommen. Er wollte jetzt alles gut machen. Und ich sollte mir was zu Weihnachten wünschen, egal was. Und ich habe mich dann drauf eingelassen, weil ich habe ihm das dann geglaubt, weil er ganz konkrete Sachen gesagt hat, dass er nie allein in Urlaub war, sondern immer mit seiner Frau und warum sie sich getrennt hatten. Alles hat er mir erklärt. Und deswegen kam da so ein bisschen Vertrauen. Und ich habe mir dann Zeit mit ihm gewünscht. Dann hat er mir vor Weihnachten, sind wir dann in Urlaub gefahren, hat er mir diesen ganzen Urlaub geschenkt. Also ein richtiger Traumurlaub. Er hat alles bezahlt, richtig teuer. Es war Schnee und Dreigangmenü und er hat mich mit Zaubertricks so unterhalten und ich habe mich scheckig gelacht. Also er hat mich immer zum Lachen gebracht in diesem Urlaub. Das war traumhaft schön. Da ist mir halt schon aufgefallen, er fragte mich dann einen Abend, versprich mir, dass du mich niemals verlässt. Und in so einer relativen Anfangssituation von einer ernsthaften Beziehung war mir das ein bisschen zu hoch und auch ein bisschen unheimlich. Weil das kann man nicht sagen, man weiß nicht, wie sich das alles entwickelt. Dann kamen so Sprüche wie, hast du auch solche Verlustängste wie ich? Und ansonsten war alles immer schön, aber diese Sprüche, die dann zwischendurch kamen, das hat mir schon alles so zu denken gegeben. Und dann wollte er aber unbedingt Probe wohnen. Er hat auch schon gefragt, ob wir in diesem Hotel heiraten wollen nächstes Jahr. Und da habe ich so gesagt, ja, gucken wir erst mal, wie sich das entwickelt. Ne?
Ganz kurz, nachdem er sich von seiner Frau oder Partnerin getrennt hat, mit der er 6 Jahre zusammen war, sie mit dir immer und immer wieder betrogen hat, dann kommt er und sagt, ich habe mich getrennt und jetzt möchte ich nur noch dich, Mona. Und ihr fahrt kurz danach in Urlaub. Und er will heiraten und du darfst ihn nie verlassen.
Ganz genau so war das. Und eben, ob wir da heiraten wollen im nächsten Jahr. Und dann wollte er Probe wohnen. Unbedingt, dass ich mal bei ihm 2 Wochen einziehe, Probe wohnen. Das war, also wir wollten das dann 3 Wochen später machen. Und es ist aber nie dazu gekommen. Ich habe mir ein Deutschland-Ticket geholt, dass ich zu ihm fahren kann, zur Arbeit fahren kann. Aber er hat es immer wieder verschoben. Er sagte zwar immer, das ist jetzt unser Haus und was möchtest du verändern? Dann sagte ich, ja, auf jeden Fall neues Bett, neue Möbel. Dann sind wir rumgefahren und er hat die auch wirklich gekauft. Er hat neues Sofa neu eingerichtet, hat sich von mir inspirieren lassen. Aber ich habe nie den Schlüssel bekommen. Er hat immer gesagt, ja, irgendwann, ich bin noch nicht so weit, du kriegst den Schlüssel. Aber das hat er immer hinausgezögert. Und mit den Möbeln, dann wollte ich meine Wohnung auch einrichten. Ich brauchte ein neues Bett. Und dann sagte er auch immer, du brauchst doch jetzt kein Bett mehr. Wir ziehen doch sowieso zusammen. Und es ist aber nie so weit gekommen. Also er hat, das einzige Zugeständnis war, dass ich ein Schrankfach gekriegt habe von ihm und im Bad ein Fach, wo ich meine Sachen reintun konnte. Dann hat er noch so ein Körbchen gekauft für Kosmetik. Und da habe ich meine Sachen reingelegt und als ich das nächste Mal da war, hat man meine Sachen raus und er hat seine. Und dann sagte er, ja, ich kaufe dir noch ein neues, ich brauche das jetzt. Und das war schon alles immer so recht merkwürdig. Und auch, er hat ja so ein Bett für 2 Leute und mein Bettzeug hat er immer wieder in den Schrank verfrachtet. Wir haben uns jedes Wochenende gesehen, ich bin immer zu ihm gefahren, aber meine Sachen waren immer alle außer Sichtweite, wenn ich dann kam. Und ich habe auch gesagt, lass das doch liegen. Ich komme doch sowieso wieder, wenn ich hier quasi wohne. Ja, und irgendwann habe ich dann tatsächlich den Schlüssel gekriegt. Das war ein langes Wochenende, Donnerstag. Ich konnte es gar nicht fassen. Also es war für mich so, mein Herz ging auf. Es geht einen Schritt weiter, einen Schritt in die richtige Richtung. Und an dem Wochenende haben wir dann das Haus geputzt. Ich die oberen Stockwerke, er die unteren. Ich habe alles gewischt, Fenster geputzt, Dusche geschrubbt. Dann habe ich ihm Möbel aufbauen helfen. Ich habe den Garten schön gemacht, von meinem Geld alles bezahlt, dekoriert. Und dann war Sonntagabend und er sagte, jetzt will ich aber den Schlüssel wieder haben. Ja, er hat mich da einfach nur eben mal als Putzfrau und quasi, ich habe mich missbraucht gefühlt in dem Moment. Ich habe nicht geweint, mir war nach Wein, aber ich habe gesagt, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe starke Frau gemimt, aber ich war erschüttert. Ich dachte wirklich, das geht jetzt weiter. Und ich durfte nie seine Freunde kennenlernen. Niemand wusste von mir, kein Kollege, keine Familie. Sein Bruder, der durfte nicht von mir wissen. Und das halt wirklich, wir kannten uns seit 2017, seit Monaten waren wir jetzt zusammen. Aber niemand durfte mich kennenlernen. Und immer so, ich bin noch nicht so weit. Ja, und körperlich, das macht alles Krebs. Also Oralverkehr macht Krebs. Und er hat nur Kondome benutzt, aus Schutz vor Krankheiten. Hat er mal gesagt, wenn ich zum Gynäkologen gehe, dann würde er es auch ohne machen. Ich bin zum Gynäkologen gegangen, aber er wollte nur wahrscheinlich testen, wo meine Grenzen sind. Ich bin hingegangen, aber es blieb beim Alten. Und er konnte es mir auch nie erklären. Er hatte 7 Packungen Kondome in der Schublade. Ihm sind Kondome aus dem Portemonnaie gefallen. Er sagt, das wäre noch von mir, wo er zu mir früher gefahren ist. Das wäre uralt und solche Geschichten. Und ich bin trotzdem da geblieben. Die ganze Zeit. Abwärts ging es dann genau an meinem Geburtstag. Das kann ich ganz genau festmachen. Er hat sich extra Urlaub genommen. Es war ein Dienstag. Also er hat sich extra Urlaub genommen. Wir waren in einem schönen Café. Und dann hat er ständig dienstliche Anrufe bekommen. Also 4 Stück insgesamt. Er ist immer aufgestanden, rausgegangen. Er hat es auch mega eilig gehabt. Hat immer gesagt, da ist doch noch das, ess das doch noch eben schnell. Und ich bin dann auch langsam wütend geworden und habe das abgekürzt und habe auch gesagt, du hast jetzt 4 Anrufe bekommen. Da sagt er, nee, das stimmt nicht. Das waren 2. Und ich habe ihm das dann aufgezählt. Und dann sagt er, ja, 2 waren ja Rückrufe. Und da habe ich auch gesagt, das ist doch egal, ob es ein Anruf oder ein Rückruf war. Du hast 4-mal telefoniert, während wir frühstücken wollen und lange telefoniert. Also ich war eigentlich alleine an diesem Frühstück. Und er wollte an diesem Tag auch nicht gehen. Ich bin dann mal abgehauen, da ist er dann auch wütend geworden. Hat auch gesagt, was soll denn das jetzt? Machst jetzt hier auf einen auf hysterisch? Und ich habe nur gesagt, heute ist mein Geburtstag. Es ist ein wichtiger Tag. Ich verbringe diesen Tag mit dir und nicht mit meinen Freunden. Und ich wollte was Besonderes daraus machen. Und dann sind wir eigentlich von einem Café zum nächsten Lokal, haben nur gesessen, Kuchen gegessen. Und um 3 habe ich dann gesagt, komm, fahr nach Hause. Das macht mir so keinen Spaß. Und er hat wie ein Rottweiler an mir drangehangen und wollte mich einfach nicht gehen lassen. Und irgendwann war es denn endlich vorbei. Und abends rief er an und sagte zu mir, jetzt lernst du mich mal richtig kennen. Und das habe ich noch für einen Scherz gehalten. Aber mit dem Tag ging es ganz stark bergab. Ich habe ihm dann einmal beim Frühstück an einem Wochenende gesagt, was würdest du denn tun, wenn ich dich verlassen würde? Und da sagte er, weißt du was, dann hätte ich heute Abend schon eine andere. Ich würde einfach rausgehen und ich hätte eine andere. Und da sagte ich, das kann nicht dein Ernst sein. Du liebst mich, du sagst, dass du mich liebst. Und den ganzen Tag blieb er dabei. Sei doch mal realistisch, ist doch so. Ich brauche nur rausgehen, ich habe doch sofort eine andere. Da muss ich aber noch vorschieben, dass er einmal zu mir gesagt hat, als wir im Bett lagen, das Schlimmste, was ihm passieren könnte, wäre, mich irgendwie zu verletzen. Das möchte er auf jeden Fall vermeiden. Er hätte mich all die Jahre so viel verletzt. Er möchte immer, dass es mir gut geht. Er möchte mich immer lachen sehen. Und das Schlimmste wäre, mich zu verletzen. Und daraufhin später kam halt diese Geschichte, dass er gesagt hat, er hätte am Abend sofort eine andere. Dann hatte er gesagt, wir müssen jetzt mal bald über Geld reden. Ich wäre jedes Wochenende da und ich müsste langsam mal Strom- und Wassergeld bezahlen für diese Wochenenden. Da war ich ja schlagfertig genug und habe ihm gesagt, du warst 7 Jahre bei mir, hast dir so lange die Hände gewaschen, lass uns das erstmal verrechnen, dann kannst du mir noch was rauszahlen. Aber er hat immer wieder angefangen, davon, dass er Geld von mir will.
Ist er finanziell nicht gut aufgestellt gewesen?
Doch, sehr gut. Das Haus ist bezahlt, Diensthandy, Dienstwagen und ein hohes Tier in einem internationalen Konzern. Also dem geht's richtig gut.
Also der braucht keine 30 Euro Wassergeld von dir?
Nein, überhaupt nicht. Der weiß gar nicht, wohin mit seinem Geld. Und ich bin halt Angestellte, er weiß, was ich verdiene, dass ich immer so ein bisschen gucken muss am Monatsende. Das weiß er ganz genau. Und das hat mich auch tief erschüttert. Und ich habe ihm über meine Familie erzählt. Also meine Mutter hat uns nicht sehr gut erzogen, um es mal so auszudrücken. Ich bin bei ihm dann auch konkret geworden und habe ihm das auch erzählt. Also ich musste bei meiner Mutter fürs Kinderzimmer auch Geld bezahlen, unter anderem. Und dann hat er gesagt, ja, ist doch gut, da seid ihr richtig erzogen worden. So erzieht man Kinder auch. Und ist auch den ganzen Tag dabei geblieben bei dieser Story. Und dann sind wir in Urlaub gefahren, zusammen nochmal. Ich hatte das organisiert, weil dieser erste Urlaub so traumhaft war, habe ich natürlich gehofft. Das war so 4 Wochen nach meinem Geburtstag. Und ich hatte Angst. Mittlerweile hatte ich Angst, weil viel zwischendurch noch gelaufen ist. Psychoterror, absoluter Psychoterror bei ihm zu Hause.
Wie kann ich mir das vorstellen, Mono?
Wir hatten Fernsehen geguckt bei ihm und es war eine Sendung, ich weiß nicht, ob es so eine Quiz-Sendung war oder so, da waren 2 Frauen, 2 Moderatorinnen, die unglaublich schrill gelacht haben immer und mir war das zu viel. Ich habe dann gesagt, das ist mir zu viel, können wir umschalten. Und dann hat er umgeschaltet, da war aber genau dasselbe, auch so laut. Und dann habe ich gesagt, du, ich gehe schlafen, das ist heute nichts für mich. Und dann rief er, komm doch runter, wir schalten um. Und dann bin ich wieder runtergegangen. Und er hat aber wieder denselben Sender, die ganze Zeit und richtig laut. Und da bin ich auch wortlos wieder hoch. Ach, tut mir leid, komm runter. Dann habe ich ihm gesagt, komm, auf dem einen Sender läuft doch Edgar Wallace, lass uns das doch gucken. Und dann wurde er laut und sagte, den Scheiß hast du doch schon 1000 Mal gesehen, da kennt man doch alle Dialoge. Und also diese ganze Szene lief wirklich über eine Stunde, dass ich auch immer wieder rauf und runter. Dann bin ich wieder hoch und dann sagt er, jetzt komm, ich habe was gefunden. Dann kam Raumschiff Orion. Habe ich dann gesagt, das kennst du doch auch, das läuft doch auch 1000 Mal. Und da ist er wieder so aggressiv mir gegenüber geworden, ist aufgestanden und dann sagt er, okay, dann gehen wir jetzt schlafen, ich komme auch gleich. bin ich wieder hoch. Und irgendwann kam er dann auch hoch und sagte, warum liegst du jetzt eigentlich im Bett? Und ich sagte, willst du mich jetzt verarschen? Hast du diese ganze Szenerie gerade vergessen? Du hast doch gesagt zuletzt, wir gehen jetzt schlafen. Ach, so leicht kann ich dich beeinflussen, wenn ich sage, wir gehen jetzt schlafen, dann kommst du mit. Ja, und dann bin ich laut geworden. Dann habe ich wirklich laut geschrien, dass er mich wirklich jetzt komplett verarschen will und dass ich jetzt fahre, dass ich jetzt sofort nach Hause fahre. Und da hat er mich halt immer in den Arm genommen und tut mir leid, ich weiß nicht, was mit mir los ist und solche Geschichten dann. Ja.
Und dann hast du dich davon auch wieder beruhigen und einfangen lassen.
Ja. Mhm. Also ich bin nicht mehr gerne hingefahren. Wenn ich da hingefahren bin, wenn ich im Zug saß, dachte ich schon immer, warum tust du dir das an? Es wird sowieso nicht mehr schön. Ich wusste, dass es nicht mehr schön wird. Und wurde es auch nicht. Und deswegen war mir dieser Urlaub, dieser letzte Urlaub, dann auch ganz schweren Herzens habe ich den gemacht. Ich habe immer gesagt, Wandern ist doch nichts für dich. Bleib doch zu Hause, lass mich alleine wandern. Und ja, hast du den geringsten Zweifel, dass es wunderschön wird? Ja, den hatte ich. Und dann hat er mir noch, als ich am Bahnhof stand, auf ihn gewartet habe, noch ganz viele Herzchen geschickt und dann ging es wieder. Und da dachte ich, vielleicht wird es ja doch ganz schön. Und dann kam er an und dann habe ich ihn so angeschaut und gesagt, und hast du mich noch lieb? Und dann so, was soll denn das für eine provokante Frage sein? Also so richtig von oben herab, wo ich dann sofort wieder mich so zurückgezogen habe innerlich und dachte, da musst du jetzt durch. Und dann sind wir in den Urlaubsort gefahren, in eine Ferienwohnung. Ja, er hat auch immer alle Frauen bewundert. Im Fernsehen, draußen, alle Frauen waren immer schön. Auch wenn sie 80 waren, hat die eine tolle Figur, hat die wunderschöne Augen. Am Anfang hatte ja nur ich wunderschöne Augen. Und in diesem Urlaub, ich habe so viel vergessen aus diesem Urlaub und der war ganz, ganz schlimm. Er wollte mitwandern, hat aber unheimlich schnell schlapp gemacht, obwohl wir im ersten Urlaub 10 Kilometer durch Schnee gelaufen sind. Dann bin ich einmal alleine wandern gewesen und als ich dann zurückkam, da hat er unten am Fluss gesessen. Ich bin oben gelaufen, er hatte mich immer im Blick. Und als ich wieder unten war, sagte er, wie ich denn aussehen würde, wandern wäre nichts für mich. Ich müsste jetzt auch mal an mein Alter denken. So hat er mich dann begrüßt. Ja, den einen Abend wollte er dann eine bestimmte Serie gucken und das Bild blieb immer stehen. Und er wurde dann immer aggressiver und hat mich dafür zur Verantwortung gezogen und hat 1,5 Stunden gezappt, immer wieder gesagt, du hast gesagt, der Fernseher funktioniert, du hast gesagt, wir haben hier einen Fernseher, jetzt guck dir das an. Ich habe mich verteidigt und gesagt, woher sollte ich das wissen, dass der Fernseher jetzt gerade mal nicht funktioniert, dafür bin ich nicht zuständig. Und ich habe immer schlechter geschlafen in der Ferienwohnung, bin mal mit einem Albtraum aufgewacht. Er hat gefragt, was ist denn los? Und ich habe ihm gesagt, ich habe einen ganz schlimmen Albtraum, ich kann nicht schlafen. Und da meinte er nur, sei froh, du träumst kreativ und hat weiter geschlafen. Dann fehlte ihm Rasierschaum. Wir sind einkaufen gegangen, er hat sich so eine kleine Dose gekauft für 1 Euro. Sind wir halt zurück, er wollte sie ins Bad stellen, hat dann gesehen, dass ich da meine Reinigungsmilch hatte von einer teuren Marke. Und auch wieder, warum hast du mir das nicht gesagt, dass du hier sowas hast? Und ich habe ihm gesagt, das ist viel teurer als dieser 1 Euro. Und er meinte dann, dass er von seiner Hautärztin das kostenlos kriegen würde. Und da ist er auch sehr wütend geworden, dass ich ihm nicht darüber aufgeklärt hatte, obwohl es Reinigungsmilch war und kein Rasierschaum. Aber das hat er gar nicht gelten lassen. Und beim Abendessen hat er mir dann gesagt, ohne dass es Streit gab, ohne dass wir irgendeine Diskussion hatten, leg dich niemals mit mir an, du wirst den Kürzeren ziehen. Und einmal habe ich dann fürchterlich weinen müssen wegen dieser ganzen Repressalien. Da hat er mich dann in den Arm genommen und gesagt, ich passe jetzt immer auf dich auf. Ich sage dir, was du zu trinken und zu essen hast. Es gibt jetzt keine Süßigkeiten mehr und es gibt auch keinen Alkohol mehr. Und da habe ich halt richtig, richtig Angst gekriegt vor ihm, weil für mich war das schon, ja, über der Grenze, nicht mal grenzwertig mehr.
Mhm. Hast du ihm da irgendwas zugesagt eigentlich? Also ich meine, wenn dann jemand sagt, ich passe auf dich auf, ist ja das eine, aber dann auch Dinge zu sagen wie das und das streichst du jetzt auf seinem Leben und ich entscheide, was du isst, was du trinkst. Hast du da gesagt, nee, das wirst du ganz bestimmt nicht tun oder hast du das einfach weggeschwiegen, dieses Thema?
In dem Urlaub habe ich gar nichts mehr gesagt, weil es ist so viel passiert schon. Es war wirklich, für mich fühlte sich das alles sehr ungesund und sehr unheimlich an. Und er hatte ja dann auch zwischendurch meinen Rucksack mit meinem Geld und mit meiner Fahrkarte genommen. Und ich wollte ja ein paar Mal weg. Ich hatte auch die Tasche gepackt und dann sagte er wieder, morgen wird alles gut, morgen machen wir das, was du willst und es tut mir leid. Und dann bin ich halt immer noch geblieben. Dann sind wir wieder gewandert und er war wieder nur am Schimpfen. Er wäre nicht schwindelfrei und er könnte da nicht hoch und hat wirklich alles unglaublich verhagelt. Und diese ja schöne Stimmung kam eigentlich niemals auf. Ich habe mich, ja, für mich persönlich, habe mich ständig angegriffen gefühlt. Als würde ich immer alles falsch machen. So fühlte sich das für mich an. Und er hatte im Vorfeld schon mal gesagt, dass er für jede seiner Beziehungen oder Affären eine Männernummer im Telefon hat, also eine Telefonnummer mit Männername. Und auch in diesem Urlaub rief dann beim Abendessen jemand an mit einem männlichen Namen. Und er hat es durchklingeln lassen und guckte mich nur an und hat auch gar nichts dazu geäußert. Und da war mir natürlich dann auch klar, dass da eventuell und höchstwahrscheinlich schon die nächste am Start ist.
Wenn du sagst, er hatte für die Frauen in seinem Leben Männernamen in sein Handy eingegeben, dann würde das ja auch bedeuten, dass es da andere Frauen neben dir gab und er das auch zugegeben hat?
Ja. Früher hatte er das schon zugegeben, aber ich habe ihn halt einmal erwischt. Er hatte eine Freundin, die hatte einen ganz speziellen Beruf, den möchte ich jetzt hier nicht erwähnen. Und in unserer Stadt gab es mal einen Anschlag. Und zu einem bestimmten Datum, wo ich davon ausging, dass wir zu diesem Datum eine Beziehung hatten, weil wir uns da gerade kennengelernt hatten. Und er sagte dann, dass er mit dieser Frau da aber zusammen war und dass sie zu diesem Einsatzort musste. Und ich habe ihm gesagt, da sind wir doch zusammen gewesen. Er sagte, nein, nein, das war ein Jahr zuvor. Der Anschlag war ein Jahr zuvor. Und dann haben wir aber nachgeguckt und es war genau dieses Datum. Da waren wir schon mal zu zweit. Da hat er schon mal zu zweit eine Beziehung gehabt. Und auf seinem Dachboden war ein Gemälde, was eine Frau gemalt hat, ein Nacktbild von ihm mit Datum und Name und auch zu dieser Zeit. Da waren wir schon mal zu dritt. Also ich habe das wohl mitgekriegt, auch. Er hat in unserer Stadtzeitschrift auch wirklich alles abgegrast. Er wollte mir was auf dem Handy zeigen. Und als erstes öffnete sich diese Kontaktanzeigenbörse. Und da habe ich ihn halt gefragt, was soll das denn? Du bist doch mit mir zusammen, guckst du da immer noch? Nee, nur Interesse halber, nur mal gucken, was da unterwegs ist. Das war da seine Auskunft, ja.
Und in dieser Zeit, wo ihr da zu dritt wart, wie du es rausgefunden hast, war das nicht auch noch die Zeit, in der er diese 6-jährige Beziehung geführt hat, als ihr euch kennengelernt habt?
Ich weiß nicht genau, wann die anfing, weil er in allem sehr viel gelogen hat. Und wann diese Beziehung anfing, kann ich nicht mehr zurückverfolgen, aber es ist gut möglich, ja. Er hat ja auch gesagt, mit dem Probewohnen, das wird niemals stattfinden, das hätte er jeder Frau versprochen. Und das, in seine Wohnung würde niemals eine Frau kommen. Und seine Ex hat da 6 Jahre versprochen. Die hat 6 Jahre aufs Probewohnen gewartet, was nie stattfindet. Und dass jeder Mann im Kopf Single wäre. Und es gäbe keinen Mann, der im Kopf kein Single wäre. Mhm.
Mit anderen Worten hat er dir da ja auch gesagt, wie, ja, im Grunde, wie dumm du bist, dass du all das die ganze Zeit geglaubt hast, dass du dich an dieses Probewohnen gehängt hast, obwohl er schon die ganze Zeit wusste, er macht das nur, er sagt das nur, um dich an der Nase rumzuführen. Also es war pure Berechnung, pures Kalkül.
Richtig. Und das war ja Ende Dezember, dass wir Urlaub gemacht haben. Es war also, dieses Probewohnen stand unmittelbar bevor. Er hat auch gesagt, wenn wir in Rente gehen, holen wir uns einen Hund. Und das war alles Theater. Es war alles gespielt. Nichts davon war wirklich wahr.
Um dich bei der Stange zu halten.
Richtig. Mhm.
Das nennt sich Future Faking.
Ja.
Das passiert ganz häufig und ist tatsächlich sehr mächtig, wenn man verstanden hat, worauf es der anderen Person wirklich ankommt im Leben, was sie sich wünscht, was sie erfüllen würde.
Ja.
Und genau das dann zu versprechen, aber nie einzuhalten.
Richtig. Und so macht man sich zum Traummann. Und irgendwann zerplatzt die Blase.
Wie ist denn die Blase zerplatzt, Mona? Ihr seid dann aus dem Urlaub wiedergekommen. Wie ging's weiter?
Ja, ich war erstmal wirklich paralysiert. Ich habe mich mittwochs aufs Sofa gelegt, als wir gerade zurückkamen. Ich habe mich in meiner Wohnung verkrochen, habe bis freitags gelegen. Ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe in der Zeit. Hätte ich nicht Urlaub gehabt, hätte ich mich krankschreiben lassen müssen, weil es mir so schlecht ging. Und dann habe ich ihm eine sehr reife, erwachsene Mail geschickt, ohne Vorwürfe, weil ich wirklich Angst auch hatte. Und habe ihm halt gesagt, dass das, was uns verbindet, zu wenig ist für eine Beziehung. Und eine Liste geschickt von den Sachen, die er mir zurückbringen muss. Und dann hat er mir den Samstag die Sachen zurückgebracht, wollte noch spazieren gehen mit mir. Das habe ich abgelehnt. Und als er dann weg war, habe ich alles blockiert. Also Festnetz, Handy blockiert, E-Mail-Postfach gelöscht, damit er mich halt so nicht mehr erreichen kann.
Er hatte dir ja gedroht. Im Urlaub noch, du lernst mich richtig kennen.
Ja.
Wenn du mir irgendwie was antust oder also Leid zufügst, dann wirst du mich noch kennenlernen. Oder wie waren die Worte genau?
Also an meinem Geburtstag war das jetzt, lernst du mich richtig kennen. Und im Urlaub sagte er, leg dich niemals mit mir an, du wirst den Kürzeren ziehen.
Da nehme ich an, hattest du vor der Trennung ja wahrscheinlich auch Angst, oder?
Ja, ich hatte unheimlich Angst. Ich dachte zuerst, ich muss meine Sachen von ihm holen. Und wusste nicht, wie ich das bewerkstelligen sollte, weil es ging mir richtig, richtig schlecht. Also es ist mir, glaube ich, psychisch noch nie so schlecht gegangen, weil das war eine Riesenenttäuschung, ein Riesenschock. Er hat ja im Vorfeld gesagt, das Schlimmste, was ihm passieren könnte, wäre mich zu verletzen. Und er möchte mich nur lächeln sehen und dass es mir niemals schlecht geht. Und dann passiert sowas.
Und du musstest ihm oder solltest ihm ja eingangs auch versprechen, dass du dich niemals von ihm trennen würdest.
Ja.
Da stand ja jetzt keine ganz konkrete Drohung im Raum. Es war eher so diffus. Du lernst mich kennen. Hat er diese Drohung wahrgemacht? Ist noch irgendwas nachgekommen nach der Trennung?
Nein, nach der Trennung war absolut Schluss. Was einen auch fast schon ein bisschen, ja, enttäuscht ist zu viel gesagt, aber es hat mich wirklich überrascht, nach diesem nach dieser riesengroßen Liebe von ihm. Er hat noch gesagt, er will sich niemals trennen von mir, er hätte zu viele Trennungen hinter sich und er wollte sich niemals trennen von mir, er will mich heiraten und Urlaube geplant nach Irland und was weiß ich was alles. Wir hatten so viele Planungen viele Planungen für die Zukunft und das dann so botsch und weg. Das war schon wirklich auch überraschend, ja.
Wenn du heute auf diese Zeit, auf diese Beziehung zurückblickst, Mona, wie hat sich im Laufe dieser Zeit dein Bild von dir selbst verändert?
Also in der Phase, wo ich ihm quasi hörig war, kann man ja fast sagen, da habe ich mich schon manchmal selbst verachtet, weil ich immer wieder zu ihm zurückgegangen bin und ganz offenen Auges wusste, dass es mir nicht gut tut. Aber danach, als ich ihn wirklich kennengelernt habe im Urlaub, das war wie ein Booster für mich. Danach ging es mir unwahrscheinlich gut und meine Kollegen haben auch gefragt, wie es mir so gut gehen kann, wo ich gerade eine Trennung hinter mir habe. Und es war aber so, dass es wirklich alles aus mir gelöst hat. Ich wusste, wie er ist und ich wusste, dass ich nie wieder rückfällig werden würde. Und das hat mir ein ganz neues Leben eröffnet und ganz neue positive Energien. Es geht mir ganz bedeutend besser, seit dieser Mensch wirklich verschwunden ist.
Hast du noch irgendwie Sorge, dass er nochmal auftauchen könnte?
Nein.
Wenn du an Menschen denkst, Mona, die sich vielleicht gerade noch in einer ähnlichen Situation befinden wie du damals im Urlaub oder kurz davor, was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
Ich würde dazu raten, ein Beziehungstagebuch zu führen. Das hatte ich gemacht und wenn man im Nachgang sich das durchliest, was einem passiert, kann man sich selbst auch besser verstehen und verzeihen und anders handeln. Auch wenn bei mir auch immer wieder Herzchen standen und es ist die Liebe meines Lebens und alles wird gut und ich vertraue ihm. Aber die Zeiten, wo man schreibt, was tut er mir an und warum tue ich mir das an, warum lasse ich mir das gefallen, die sind halt wesentlich häufiger. Und wenn man von Anfang an ein Beziehungstagebuch führt, mit den eigenen Gefühlen auch, was dieser Mensch mit einem macht, das hilft nachher aus der Loslösung Und wenn er nochmal auf einen zukommt, vorher durchlesen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer, dass man rückfällig wird. Und meine Schwester, die hat mir ja diesen Spruch aufgeschrieben, eine Frau, die dem Narzissmus entkam, trägt nun eine Rüstung aus Misstrauen und Leidenschaft. Sie liebt nicht länger bedingungslos, sondern wählt mit kühler Präzision, wer ihr Herz verdient. Und bei mir trifft das definitiv zu, dass ich viel genauer hingucke, was ein Mensch für mich tut und nicht, was ich für ihn tue und was ich für ihn aufgebe und auf mich nehme. Ein Mensch muss sich auch um mich bemühen. Und das habe ich definitiv daraus gelernt.
Danke, Mona. Schön, dass du das für dich so erkannt hast und gut nutzen kannst. Gibt es noch etwas, das dir auf dem Herzen liegt, das du gerne noch loswerden möchtest?
Ich möchte den Frauen nur Stärke mitgeben, weil das danach, wenn man das wirklich geschafft hat, aus so einer toxischen Beziehung rauszukommen, es geht einem dermaßen sehr viel besser und man kann ein ganz neues Leben anfangen und man guckt zurück zu diesem Sumpf, aus dem man gekommen ist. Also ich selber bin anderer Mensch geworden. Ich bin sogar optisch anders geworden. Das sagen mir meine Freunde halt, dass ich viel jünger aussehe und viel optimistischer bin. Das hat mich wirklich diese vielen Jahre, die ja immer irgendwo doch da war in meinem Herzen, hat mich wirklich negativ beeinflusst und oft ohne, dass ich es gemerkt habe. Weil zwischendurch sind ja Phasen, wo man keinen Kontakt hat zu den Menschen und trotzdem denkt man ja an ihn. Er ist ja im Herzen drin. Aber der ist jetzt raus durch das, was im Urlaub passiert ist. Und ich glaube, also es ist mir schon ewig nicht mehr so gut gegangen. Ja.
Mona, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast, für deine Offenheit und dein Vertrauen, das hier zu tun. Ohne Menschen wie dich wäre dieser Podcast nicht möglich. Ich kann keine Geschichten erzählen ohne die Geschichtenerzähler und Erzählerinnen dahinter. Also vielen, vielen Dank dafür.
Gerne.
Aus dieser Folge mit Monas Erzählung greife ich für die theoretische Einordnung die Themen Future Faking und zwanghafte Kontrolle heraus, da sie bislang wenig Raum im Podcast erhalten haben. Zunächst möchte ich Mona ausdrücklich danken. Es erfordert wirklich so viel Mut, die eigene Geschichte zu teilen und Einblicke zu geben, die oft mit etwas Abstand erst als toxisch erkannt werden. Gerade weil Mona so offen schildert, was sie erlebt hat, werden viele Verhaltensmuster deutlich, die von außen manchmal schwer zu benennen sind. Danke, Mona, und danke an all diejenigen, die diesen Schritt schon gegangen sind und die, die es noch tun werden. Ohne euch kann ich diesen Podcast nicht machen. Wenn du mit mir einmal ganz unverbindlich besprechen willst, wie die Aufnahme abläuft, wenn du Fragen dazu hast oder natürlich auch, wenn du schon ganz sicher bist, dass du deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich bei mir unter podcast@narzissmus-coach.de und wir klären alle offenen Fragen. Monas Geschichte ist ein klares Beispiel für Future Faking. Ihr Partner malt ihr immer wieder eine bevorstehende gemeinsame Zukunft aus. Es geht um Pläne, gemeinsam zu wohnen, zu heiraten, zu reisen oder einen Hund anzuschaffen. Und alles bleibt letztendlich nur Ankündigung, die nie Wirklichkeit wird. Auch wenn Mona kurzzeitig ein Zeichen der Zugehörigkeit wie den Hausschlüssel bekommt, wird dies schnell wieder zurückgenommen. Sie wird ausgenutzt und erniedrigt. Die ersehnte, wirklich dauerhafte Schlüsselübergabe, das Probewohnen, wird immer wieder verschoben und die Ankündigungen laufen einfach ins Leere. Doch Mona hofft. Sie hofft auf den einen Tag, an dem es endlich wahr wird. Diese leeren Versprechen halten Betroffene in einer ständigen Erwartung und Unsicherheit. Sie bewirken, dass Hoffnungen aufrechterhalten bleiben, obwohl sich rein gar nichts nachhaltig verändert. Future Faking ist kein harmloses Fantasieren, sondern eine gezielte Steuerung durch Hoffnungen, die immer an eine Bedingung geknüpft ist. Wenn du dich noch ein wenig mehr anpasst, wird die Zukunft, die du dir wünschst, vielleicht doch real. Enttäuschung und Selbstzweifel schleichen sich ein. Viele beschreiben auch später, dass genau diese ständigen, unerfüllten Hoffnungen besonders belastend waren. Wir alle haben unsere Wünsche und Ideen, unsere Vorstellungen, welches Leben wir leben wollen. Und das ist gut und das ist auch richtig. Leider sind diese Informationen nicht bei allen PartnerInnen gut aufgehoben. Denn einige nutzen sie aus, um uns bei der Stange zu halten. Und dies zu erkennen dauert oft lange. Denn die Pläne, die gemeinsam geschmiedet werden, fühlen sich so echt an, so aufrichtig. Als sei es nicht nur der eigene Wunsch, sondern eben auch der des Partners oder der Partnerin. Es dauert oft lang und manchmal erkennen wir auch erst im Rückblick auf die Beziehung, dass sich hinter den kleinen Verschiebungen und den immer neuen Erklärungen eine gezielte Strategie verbirgt. Was ich in meinen Beratungen immer wieder höre, und selbstverständlich schütze ich auch dabei die Identität und ich verfremde jetzt Details und halte mich da auch ganz strikt an meine Schweigepflicht, sind folgende Themen. Sehr präsent ist also dieses Muster, Zukunftsträume ganz bewusst einzusetzen. Zum Beispiel auch beim Kinderwunsch. Eine Klientin erzählte mir, dass ihr Partner immer wieder davon sprach, gemeinsam ein Baby zu bekommen. Es wurden Hochzeit, Flitterwochen auf den Malediven, Familienleben mit Kind geplant. Angebote für Reisen haben sie sich online angeschaut und durchgesprochen. Und in Momenten, in denen dann ein Konflikt aufkam oder sie Grenzen setzte, nutzte der Partner ganz gezielt diesen Wunsch nach einem gemeinsamen Kind als Druckmittel. Gerade weil er wusste, wie wichtig und bedeutsam dieses Thema für sie war, setzte er auf Hoffnung und Sorge zugleich. Nach Treffen mit befreundeten Elternpaaren folgten dann Sätze wie: Du wärst so eine tolle Mutter, ich sehe uns schon als Familie, sollen wir schon mal einen Namen überlegen, etc. Und wann immer das konkreter wurde oder sie den nächsten Schritt gehen wollte, wich er von diesem Plan ab und wich zurück. Sobald es unangenehm und unbequem wurde für ihn, brach er einen Streit vom Zaun, er zog sich tagelang zurück und erließ sie im Unklaren. Auch das sogenannte Schlüsselversprechen, wie wir es hier bei Mona in der Geschichte gehört haben, spielt ganz, ganz oft eine Rolle. Es wird vereinbart, dass ein Wohnungsschlüssel übergeben wird, um das Gefühl von Zugehörigkeit, von Partnerschaft, von echter Nähe und Liebe zu schaffen. Tatsächlich wird die Schlüsselübergabe immer wieder verschoben. Kurz vor dem Termin gibt es einen neuen Grund abzuwarten. Manchmal liegt es angeblich am fehlenden Vertrauen, ein anderes Mal an einem scheinbaren Streit, das nächste Mal an einer bevorstehenden Reise oder. Und zurück bleibt eine Mischung aus Hoffnung und Enttäuschung. Gemeinsam ist all diesen Geschichten, die großen Versprechen werden letztendlich nicht eingelöst. Es wird oft auch nicht wirklich Geld investiert. Die Idee vom gemeinsamen Haus, von der Reise, von größeren Anschaffungen bleibt eine Illusion. Wenn etwas übergeben wird, handelt es sich meist um kleinere Gesten. Die zentrale Bewegung besteht darin, Wünsche und Hoffnungen wachzuhalten, ohne dass jemals konkrete und verbindliche Taten folgen. Diese Form von Future-Faking bleibt also lange unbemerkt. Sie kann sanft verlaufen, wirkt aber nachhaltig. Die Betroffenen erwarten, dass bald alles besser wird, dass es nur noch etwas Geduld und vielleicht ein klein bisschen mehr Anpassung braucht. Und genau dieses Ausharren kostet Energie und hält sie in einer Art Warteschleife, während konkrete Taten immer und immer wieder verschoben werden. Erkennst du dich hierin wieder? Dann frag dich ruhig einmal, kommen auf große und vielleicht auch auf kleine Versprechungen auch tatsächlich verlässliche und beständige Schritte? Der Blick auf das tatsächliche Verhalten und eben nicht auf die Worte bringt oft die erwünschte Klarheit. Ebenfalls auffällig in Monas Erzählung ist, wie umfassend und detailliert Kontrolle durch ihren Partner ausgeübt wurde. Hygienevorschriften, die über normale Gewohnheiten weit hinausgehen, beispielsweise das zwanghafte Händewaschen nach jedem sexuellen Kontakt oder das Spülen mit der besonderen Mundspülung. Dies wird nicht ganz offen als Abwertung gezeigt, sondern durch Rituale vermittelt. Die Botschaft, die dahinter steht, du bist nicht sauber genug, ich muss mich von dir reinigen, schwingt aber beständig mit. Auch im Umgang mit der Sexualität finden sich weitere klare Kontrollmechanismen. Es gibt strikte Regeln, wie und wann Intimität stattfinden darf, einschließlich der Forderung nach Kondomen und dem Verlangen nach einem ärztlichen Nachweis. Ich möchte jetzt hier die Nutzung von Kondomen auf gar keinen Fall in Frage stellen. Das ist sicherlich in ganz, ganz vielen Beziehungen gang und gäbe und auch sehr, sehr sinnvoll. In dem Fall von Mona wurde das aber als eine Art Sicherheitsmechanismus von ihrem Partner genutzt. Er suggerierte ihr, ich kann dir nicht vertrauen, ich kann mir nicht sicher sein, dass mit dir alles in Ordnung ist. Und Mona wird also ständig dieses Gefühl vermittelt, dass sie nicht wirklich Partnerin ist, dass sie nicht wirklich vertrauenswürdig ist. Und Intimität wird zur Verhandlungsmasse und sie verliert ihren selbstbestimmten Charakter. Ein weiteres Beispiel für diese Kontrolle sind Monas persönliche Dinge in seiner Wohnung. Sie darf allenfalls ein Fach im Schrank belegen, sie bekommt ein kleines Körbchen im Bad hingestellt und regelmäßig verschwinden ihre Sachen kommentarlos wieder. Sie werden vor möglicherweise zu Besuch kommenden Dritten verborgen. Und auch hier geht es immer um das Signal, noch nicht dazuzugehören, jederzeit wieder ausgeschlossen werden zu können. Mona wird ständig mit dem Versprechen gelockt, aber in der Umsetzung dann mit ihren Hoffnungen und Wünschen alleingelassen. Und ihr wird permanent suggeriert, dass es noch nicht so weit ist. Die Handlungen ihres Partners sprechen eine Sprache, die deutlicher kaum sein könnte. Doch die Versprechungen und vor allem die Hoffnung auf deren Erfüllung halten Mona so lange Zeit in dieser Beziehung fest. Die Kombination aus unerfüllten Versprechen und ständiger Kontrolle nimmt Betroffenen Schritt für Schritt die Selbstverständlichkeit, als eigenständige Person wahrgenommen zu werden. Das Selbstwertgefühl wird durch subtile und offene Abwertungen angegriffen, während die Hoffnung auf das Gute in der Zukunft das Durchhalten und die Anpassung fördert. Die Konsequenz ist ein schleichender Identitätsverlust, oftmals begleitet von Scham und dem Gefühl, nicht genug oder vielleicht sogar zu viel zu sein. Umso schöner ist es, dass Mona einen Weg herausfinden konnte. Sie hat ein Tagebuch geführt, in dem sie regelmäßig dokumentiert hat und nachlesen konnte, was wirklich passiert ist. Ein solches Beziehungstagebuch zu führen, kann die Realitätsverschiebung durchbrechen und hilft, sich an eigene Grenzen und verletzende Erlebnisse zu erinnern. Monas Geschichte veranschaulicht also, wie durch Future-Faking und Kontrolle Autonomie und Selbstwert allmählich untergraben werden. Diese Dynamiken zu erkennen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstschutz. Das Teilen der eigenen Erfahrung, wie Mona es getan hat, macht deutlich, es gibt einen Weg aus toxischen Beziehungen. Das Verlassen einer solchen Bindung ist oft keine spontane Entscheidung, sondern ein langer innerer Prozess. Die eigene Wahrnehmung zu validieren und sich Unterstützung zu holen, sind wichtige Schritte, die Mut erfordern und die sich am Ende lohnen werden. Ich möchte dich erinnern, du bist nicht schuld an toxischem Verhalten und du hast jederzeit das Recht, auf dich selbst zu achten und Grenzen zu setzen. Rückblickend sagen viele, dass sie nach dem Ende einer solchen Beziehung wieder zu sich selbst zurückgefunden haben. Und dass dies der Moment war, an dem das Leben wieder leichter wurde. Ganz genau das wünsche ich all jenen unter den Zuhörenden, die sich im Moment noch in einer toxischen Beziehung befinden. Ich freue mich sehr, dass du meinen Podcast hörst und dich mit den Erzählungen der Betroffenen aus toxischen Beziehungen auseinandersetzt. Falls du es noch nicht gemacht hast, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, den Podcast zu abonnieren. Ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Außerdem bin ich graduierte Supervisorin im Berufsverband für Beratung, Pädagogik und Psychotherapie e.V. Ich begleite Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen wollen oder einen besseren Umgang damit finden möchten. Und ich kenne diese Dynamiken nicht nur aus meiner professionellen Arbeit, sondern auch aus eigener Erfahrung. Herzlich gerne biete ich dir eine kostenfreie professionelle Ersteinschätzung zu deiner persönlichen Situation. Ganz unverbindlich kannst du dir über den Link in den Shownotes oder über meine Webseite deinen Termin buchen. Ich nehme mir dann 30 Minuten Zeit für dich und dein individuelles Thema. Buch dir also jetzt deine kostenfreie professionelle Ersteinschätzung zu deinem Anliegen über den Link in den Shownotes oder meine Webseite. Du findest mich unter www.narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint, wie gesagt, am Sonntag in 2 Wochen. Ganz herzliche Grüße, deine Jennifer.